ist. Hier ist Folge 28 von HSV.
Meine Frau!
Mit einem Neujahrs-Special. Wir geben mal Hinrundenzeugnisse aus vom gesamten Kader. Und im Vorfeld habe ich euch gebeten, Noten zu verteilen. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Mal schauen, was bei rauskommt. Erstmal Moin Moin an Gato.
Moin
Kai.
Moin Moin Moin.
Und Bones.
Moinsen.
Ich bin Stübi und wir starten heute mal nicht im Tor, wie man ja sonst immer so startet bei so einer Kaderrückschau, sondern vorne, habe ich mir gedacht, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und hier sind wir uns extrem einig. Jan-Fiete Arp, Notensieger auf der Stürmerposition natürlich, kriegt 2,5, 2, 2 und nochmal eine 2,5, macht einen Schnitt von 2,25. Das war eine positive Überraschung, das hat Spaß gemacht. Aber es ist auch nicht das Heilmittel, um den Klassenerhalt zu sichern, Gato.
Nee, aber auf jeden Fall ist er schon mal eine Bereicherung und ein Licht am Ende des Tunnels auf jeden Fall.
Und hat seinen Marktwert bei Transfermarkt.de um 7 Millionen gesteigert, jetzt 7,5 wert, doppelt so viel wie sein eigentlich hochgelobter Vorgänger, sag ich jetzt mal, Bobby Wood. Was war da los, Kai? Was war sein Problem?
Ich glaube, dass Fiete Arp auch nur 2 Tore geschossen hat, also nicht so viel mehr als Bobby Wood. Bobby Wood hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, auch mit den ganzen Länderspielreisen und so weiter, aber er hat einfach, finde ich, auch im Spiel hat man bei Bobby Wood nicht so wie bei Fiete gesehen, dass er eine Durchsetzungskraft hat. Er hat da immer wieder Ballverluste gehabt, war sehr wenig Ballkontakte auch über alle Spiele zusammen und dementsprechend fehlte mir da die Präsenz, die Gefahr vom Tor und ja, da hat ihm Fiete klar den Rang abgelaufen.
4,4 kriegt er im Schnitt von uns. Was ja eigentlich erstaunlich ist, weil er ja letzte Saison der Hoffnungsträger schlechthin war, total überzeugt hat, Gefahr ausgestrahlt hat, Leverkusen war dran, Dortmund war dran. Was ist da passiert?
Ich glaube, da kommt eins und eins zusammen. Also ich glaube, er wurde jetzt auch nicht so gefüttert, wie er bei Leverkusen Dortmund gefüttert werden würde. Also es wäre so ein klassischer HSV-Spieler, dem ich dann auch zutrauen würde, beim nächsten Verein seine 15, 16 Buden zu machen. Aber wie gesagt, in der körperlichen Verfassung war diese Hinrunde nicht mehr drin. Umso besser. Ich sehe es positiv, er hat viel Potenzial für die Rückrunde.
Bei uns hast du eine kleine Statistik aus dem Sturm für uns?
Die Effizienz beim HSV, die sieht leider ziemlich mau aus. Also ich sag mal, der Mittelwert der Liga liegt bei 15-16% der Chancen, die dann auch in Tore umgemünzt werden. Spitzenwert ist bei München bei 21,8. Okay. Der HSV ist auf dem viertletzten Rang und verwertet 9,1% seiner Chancen. Im Verhältnis dazu...
Also Bayern macht jede fünfte rein, sprich Lewandowski macht jede fünfte rein. Und
der HSV jede zehnte Chance. Ungefähr nicht mal jede zehnte Chance. Und wenn man da im Verhältnis beispielsweise ist kein Musterbeispiel, aber Hertha, die haben ligaweit die wenigsten Torschüsse und haben trotzdem eine Chancenwertung von 20,8, sind auf Platz 2 hinter Bayern. Also das sind auch dann irgendwo Sachen im Sturm vorne, die kannst du nicht mehr in Statistik und Zahlen festhalten. Das sind dann auch einfach, glaube ich, Qualitätsfragen, die dann auch an den Spielern an sich liegen.
HSV, meine Frau, Dauerhörer Fiete Börnsen, ihr kennt ihn auch, der auch wirklich regelmäßig unsere Podcasts hört und auch netterweise teilt. Fiete, an dieser Stelle lieben Gruß, denn er hört wirklich jede Folge.
Der Fleißigste.
Hat auch nochmal uns eine Nachricht bei Instagram geschrieben und auch nochmal gesagt, er wünscht sich noch mehr Einzeltraining. Er kennt das auch noch zu seiner Zeit. Wir hatten in der Weihnachtsfolge drüber gesprochen, wo Thomas Helmer erzählt hatte, wie Trapattoni mit Carsten Janker und Zickler noch Einzeltraining gemacht hat. Noch mehr Einzeltraining und ich glaube, bei den Stürmern wäre das auch effektiv und auch bei den, sowieso bei allen Spielern, aber auch wenn es darum geht, Flanken reinzuschlagen, Standardsituationen, Gato, du wägst schon ab.
Ja, natürlich Einzeltraining ist richtig und wichtig, aber ich denke auch zu der Stürmer- und Chancengeschichte, dass es einfach wichtig ist, ganz, ganz viele Chancen zu kreieren, dass man eher den Weg gehen sollte und dann hinterher fallen halt die Chancen auch von alleine. Man kann jetzt nicht erwarten, wenn man in eher so einem negativen Flow ist, dass man dann irgendwie eine Chancenverwertung von 20-25% hat. Also ich würde da eher über die Quantität gehen, so viel es geht kreieren und dann so ein bisschen hoffen, dass sie reingeht, weil eigentlich vorne mit Wood und Arp hast du ja Leute, die einen guten Abschluss haben oder auf jeden Fall dafür bekannt sind und dementsprechend ja, Chancen kreieren.
Aber ich finde es immer geil, das Gefühl zu haben, dass man alles getan hat in der Vorbereitung.
Genau, das Glück erzwungen.
Genau, dass du reingehst ins Spiel und sagst, okay, egal wie es ausgeht, ich habe zumindest alles vorher dafür getan, dass das jetzt gut für uns läuft. Und wenn du jetzt sagst, so hoffen, das funktioniert ja nicht.
Genau, und das ist aber auch das, was ich in der Hinrunde oft dann auch taktisch tatsächlich kritisiert habe. Wenn du hoffst, die ein, zwei Chancen, die sich ergeben vorne, die reinmachen und 90 Minuten super ohne Fehlpässe hinten stehen, dann ist so ein Matchplan bei einem 0-1, und das Gefühl hatte ich tatsächlich die Saison auch häufig, über den Haufen geschmissen und beim 0-1 weißt du schon, okay, heute sind 3 Punkte auf gar keinen Fall mehr drin. Und da wünsche ich mir lieber so einen Verein, der auch mal so, oder eine Taktik, die auch mal 1-2 Gegentore zulassen kann, wo du weißt, aber das Spiel ist noch nicht verloren, weil wir uns einfach jedes Spiel unsere 10 Chancen erarbeiten.
Wir rücken eine Position nach hinten quasi ins, ich sag jetzt mal, offensive Mittelfeld. Leider ohne Note von Nicolai Müller, das ist extrem bitter. Darf man auch nicht vergessen, der fehlt uns immer noch und der fehlt uns ja auch extrem mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr. Erstes Spiel gleich getroffen und beim Jubel verletzt, kann man immer noch nicht glauben.
April ist er wieder da.
Also macht noch 6-7 Spiele, wichtige Spiele. Aber wir starten mal mit dem Notenschlechtesten auf dieser Position. Das ist André Hahn, der kriegt im Schnitt eine 4,1. Da waren wir uns alle auch recht einig. Obwohl er Top-Torschütze ist, zusammen mit Arp und Kostic, 2 Treffer. Warum hat es trotzdem nur für eine 4 gereicht? Was glaubst du? Haben wir eine zu hohe Erwartungshaltung vielleicht gehabt?
Ja, also er ist ja auch irgendwie, man hatte jetzt nicht so das Gefühl, Hahn ist auf dem Platz, yes, geil, jetzt passiert was, sondern man hatte halt am Anfang vor der Saison schon so die Erwartung, okay, ist ein ehemaliger Nationalspieler sozusagen, der bringt richtig Schwung rein, ist noch torgefährlich und da hat er so ein bisschen irgendwie enttäuscht. Nicht auf voller Strecke, aber halt eine 4.
Wenn du jetzt sagst, man hatte nicht so das Gefühl, oh, da passiert was, dann hatte man das bei diesem Mann aber definitiv. Und er wird auch belohnt mit einer 2,9 von uns. Tatsuya Ito. Aber am Ende auch nur so eine knappe 3. Ne? Als es losging, hätte das auch noch deutlich tiefer gehen können. Am Ende ist es so ein bisschen abgeflacht.
Ja, konnte es da nicht ganz so lang bestätigen, diese absolute Topform. Aber trotzdem insgesamt muss man sagen, einfach eine Bereicherung fürs HSV-Spiel gewesen. Und mit seinem 1-gegen-1, was er einfach wie kein anderer in der Mannschaft spielen kann. Genauso ist er im 1-gegen-1 defensiv, glaube ich, wie kein anderer noch belehrbar. Trotzdem einfach ein frischer Wind.
Aber es fehlt so die, wie soll man es sagen?
Konstanz.
Konstanz und alle, jetzt kann man alle Floskelwörter rausholen, auch Effizienz und Zielstrebigkeit ein bisschen, ne?
Aber ich habe heute gerade gelesen, er hat ja vom HSV extra einen Fitnessplan für die Winterpause mit einem Mann bekommen, damit er endlich mal mehr als 10 Minuten durchhält und hat sogar selber von sich aus das Gespräch des Fitnesstrainers gesucht. Die sind wirklich die ganze Winterpause nach Möglichkeit dran gewesen, um ihm jetzt mal wirklich auch Ausdauer und sag ich mal Antikrampftherapie zu vermitteln. Also er will selber dran arbeiten, dass er länger als 30 Minuten durchhält demnächst.
Ja gut, entschuldige mal, ist was als vorbildlich, er ist ein Profi. Und da gehört es ja wohl ganz, ist es ja wohl ganz normal, dass man das Gespräch mit dem Fitnesstrainer sucht. Und wenn man das jetzt positiv hervorhebt, dass er selber wirklich aus eigenem Antrieb fitter werden will, dann würde ich sagen, wenn er das nicht macht, dann hat er seinen Beruf verfehlt.
Und er ist halt auch nicht 16, sondern ist 20 Jahre alt. So zum Vergleich, Mbappé ist 19. Also da kann jetzt auch schon gerne was kommen.
Ja, wobei ich als Trainer da ganz anders rangehen würde. Ich würde sagen, dieses 1-gegen-1, wie er das ausspielen kann, das führt zum Glänzen im Augen und in meinen Augen. Und ich würde es eher so als Trainer aufstellen, dass ich immer eine Absicherung hinter ihn stellen würde, falls er es mal nicht gewinnt, das 1-gegen-1. Aber das war wirklich stark. Dieser Antritt vorbei, da kommt er auch an jedem Verteidiger in der Bundesliga vorbei. Auf engstem Raum kannst du ihn einsetzen. Einfach geil, so eine Waffe. Und dann lieber die Defizite andere ausgleichen lassen. Also ein Innenverteidiger wird aus ihm. Ja, Stärken fördern, Schwächen absichern. Innenverteidiger wird nicht mehr aus ihm.
Gut, dass er jetzt auch wieder mit dabei ist. Philipp Kostic war lange verletzt, hat man auch vergessen eigentlich. Aber dann war er da und auch zur Stelle. Kriegt von uns allen eine 3, weil wir aber auch hohe Erwartungen haben. Ne? Wenn das jetzt ein Neuer wäre oder so, hätten wir ihn wahrscheinlich sogar noch besser bewertet. Aber Philipp Kostic vielleicht sogar der eigentlich von den Anlagen stärkste Spieler im gesamten HSV-Kader, hat trotzdem nicht in jedem Spiel sein Potenzial abgerufen, aber mit einer 3 ist viel gesagt.
Für so eine Hinrunde, wo du auf dem 17. landest, doch eine 3 im Verhältnis zur Mannschaft noch super, oder? Also ich fand es unglaublich, wie geil er immer auf Tor geschossen hat. Er hat wirklich, glaube ich, mit Abstand die meisten Torschüsse, hat da versucht, alles Mögliche probiert.
Überraschend natürlich gegen Hoffenheim, ne? Das ist ein Wahnsinnsspiel. Da haben wir natürlich mal gesehen, was in ihm steckt. Aaron Hunt, auch gut bewertet worden, obwohl er hier oft kritisiert wird, kriegt eine 3,25. Kai, von dir allerdings eine 4. Von mir eine 2,5. Ich halte ihn für unverzichtbar. Ohne Hunt läuft gar nichts. Aber warum gibst du ihm nur eine 4?
Weil ich mir wünschen würde, dass er jetzt in der Türkei endlich mal unterschreibt, wo sie jetzt da wieder dran sind. Ich glaube einfach, so ein Spieler bringt dich langfristig nicht weiter. Ich habe ihn nicht so stark gesehen. Für mich wirkt er zu pomadig. Ich glaube einfach, tut der Mannschaft nicht gut. Ja, meine Meinung.
Ja, aber er ist ja auch schon, würde ich sagen, verantwortlich für mindestens so 5-6 Punkte. Also hat er ja schon 2-3 Spielen fast die Spiele nicht allein entschieden, aber mit deutlich mit entschieden. Und solche Spieler brauchst du halt auch gerade in der Rückrunde. Und dann kann er sich meinetwegen auch mal 1-2 Spiele erholen, in Anführungsstrichen, sozusagen ein bisschen schwächer spielen, aber wenn er halt dann seine 3-4 super Momente, 3-4 super Spiele hat und uns dann halt in der Rückrunde vielleicht auch mal 9-10 Punkte holt, wunderbar.
Ja, wobei ich finde die Argumentation immer so ein bisschen grenzwertig, weil ist ja nicht so, dass wir dann mit 10 Mann spielen, wenn er sozusagen nicht spielt, sondern da kommt ja einer rein und ich glaube, dass man sich vom anderen Spieler, der ihn ersetzen würde, vielleicht sogar wie mit Ito, dann auch viele Impulse erhoffen könnte und dementsprechend.
Ito auf der 10?
Ja, oder eine Neuverpflichtung, die man jetzt vielleicht holen könnte. Vielleicht so ein Schürrle oder so, der da dann reinkommt. Naja, ich glaube einfach, insgesamt verlässt sich die Mannschaft dann auch zu sehr auf Aaron, dass er vielleicht 1-2 goldene Momente hat und 2 Pässe spielt in die Spitze. Und ich hätte da lieber einen anderen.
Ja, aber wen denn? Das musst du jetzt mal...
Ja, also ich meine, Aaron ist auch ganz klar besser als irgendwie Platz 18, 17, 16. Er ist so, keine Ahnung, jetzt nicht mehr der jüngste und beste, aber so Mittelfeld der Bundesliga ist auf jeden Fall noch.
Verliert ganz selten Bälle, sorgt ja auch nicht nur für ultimative Torgefahr, sondern es geht ja auch um Spielfluss, ist immer anspielbar, will auch den Ball haben. Bones, du guckst schon auf deinen Zettel.
Also, ich bin absolut kein Aaron Hunt-Fan. Also meinetwegen kann der auch weggehen in der Sommerpause. Aber das Problem ist, wir haben gerade im Kader keinen besseren und er strahlt wirklich, hat er jetzt auch in der Hinrunde gemacht, als er gespielt hat, sehr viel Ruhe aus und hat auch ein bisschen Struktur in das Offensivspiel gebracht, auch wenn es für mich ein bisschen lethargisch bisweilen war. Aber für das, also wir haben es gebraucht, es tat dem HSV ganz gut im Offensivspiel, aber ich bin auch kein großer Fan von ihm. Mir fällt aber auch keiner ein.
Lethargisch ist aber sehr subjektiv, ist der laufstärkste Spieler im ganzen Kader.
Ja, aber wir haben auch gesagt, dass die ersten Spiele Holpi die meisten Kilometer abgerissen hat und der ist meistens auch immer mehr irgendwo andersrum gelaufen als am Ball. Also das ist dieses Thema mit der Laufstärke ist halt
aber
immer.
Aber Hand
auch,
kann man jetzt nicht unterstellen, dass er wenig den Ball hätte.
Nee, definitiv nicht. Aber ich finde, er könnte
hat die meisten Ballkontakte.
In vielen Situationen gerade entscheidend. Er hat ja oft auf der 10er Position den Ball gehabt und wenn er in meinen Augen geistesgegenwärtiger gewesen wäre, in manchen Spielen hätte er auch öfter mal den steilen Pass spielen können. Durch einfach diesen Überblick, der kam mir in manchen Spielen echt zu wenig, wo in meinen Augen wir 1-2 Tore mehr hätten schießen können.
Also, wenn du auch im Stadion bist, du siehst, es gibt kaum einen Spieler, der so wenig mit seinen Mitspielern redet wie Aaron Hunt. Also wenn du mal so die anderen Spieler vergleichst, die stellen sich, die reden miteinander und Aaron Hunt ist immer geschlossener Mund, keine Mimik, keine Freude beim Tor, keine Scheiß, was ist das denn für eine Kacke-Reaktion beim Gegentor? Das meine ich mit lethargisch, so okay. Die Körpersprache.
Aber ich glaube, Aaron Hunt ist sowieso so eine Personalie, die ist ja seit Jahren schon umstritten. Ich glaube, die eine Seite hasst ihn, die andere liebt ihn. Also ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, wo man immer so zweigeteilter Meinung ist. Er hat geniale Momente und dann reißt er im nächsten Spiel wieder absolut gar nichts.
Hier kommt unsere vielleicht bestbesetzte Position, das defensive Mittelfeld. Und der notenschwächste Spieler, und das sagt schon, obwohl, nee, notenschwächste, mit Abstand notenschwächste Spieler, weil ich ihn da jetzt reinziehe in die Kategorie, ist Sakai. Glatte 5. 5 von Kai sogar eine 5,5, Gato 4,5 und Bones eine 5. Ja, das ist ja kein Zufall und das soll auch so gar nicht so gehässig sein, aber das war wirklich eine wirklich wahnsinnig schwache Hinrunde, verunsichert. Er hat alles gegeben, das will ich ihm gar nicht unterstellen. Und wenn wir jetzt über eine schlechte Körpersprache von Hand reden, dann hat der eine super Körpersprache, stellt extrem viel, redet, aber vielleicht redet auch zu viel und lenkt sich von ganz vielen Sachen außerhalb ab und sollte sich einfach mehr auf sein eigenes Spiel konzentrieren.
Ja, ich denke auch, dass er überhaupt nicht reingekommen ist in die Vorrunde, war direkt verletzt und hat insgesamt unterm Strich 2 gute Spiele gemacht und das war's.
Muss fairerweise sagen, dass es auch einfach nicht ganz so einfach ist, die selber gut zu spielen, die Mitspieler zu stellen, ein Kapitänsamt zu führen. Man muss sich sicherlich mit vielen Dingen beschäftigen und ich glaube, da hat es einfach...
Das heißt bei dir aber auch dann gleichzeitig, er ist überfordert damit, ne?
Genau, die Qualität nett, genau, hat einfach da nicht gereicht.
Also ich wollte das nicht so umschreiben wie Kai. Also für mich kommt auch nur ein Wort in Frage, Überforderung, weil dieser Mensch hat absolut in meinen Augen keine Bundesliga-Tauglichkeit. Also ich will nicht fies sein, wir haben es ja gerade schon gesagt, wir wollen nicht abhaten, aber das war wirklich konsequent, wenn er auf dem Feld stand, ein absoluter Unsicherungsfaktor. Hat die Gegenspieler aus den Augen verloren, war völlig überfordert mit den Laufwegen und mit dem Stellungsspiel und daher auch, und es war ja auch anscheinend, haben es ja einige so gesehen und in dieser Redaktion war ja die Bank durch wirklich der Notenschwächste.
deutlicher Sprung nach unten, 1,5. Wallacey kriegt von uns allen eine 3,5 und ja, irgendwie ist es eine ganz interessante Personalie, finde ich. 7 Millionen aktueller Marktwert, auch erst 22 Jahre alt und unfassbar viel Potenzial, was noch nicht ganz so abgerufen wurde.
Ja, ich glaube, bei der Note 3,5 ist ein bisschen das letzte Spiel noch im Gedächtnis, wo ein absoluter Totalausfall war.
Gegen Frankfurt, ne? Ausgewechselt nach irgendwas etwas über 30 Minuten.
Und davor hat er eigentlich echt immer ganz gut gespielt, hat auch in meinen Augen ein bisschen zu wenig Einsatzzeit bekommen, also hätte ihn hier und da auf jeden Fall mal für Sakai oft in der Startelf stehen können. Hat das immer gut gemacht, aber musst du immer weiter irgendwie reinbringen, musst du eigentlich immer noch pushen, also auch mit dem Hintergrund der Wertsteigerung oder auch des Wertverfalls sozusagen. Also ich denke, der ist gut, wird seinen Weg schon machen.
Kai, wo siehst du Wallacey in 5 Jahren? Würde mich mal interessieren.
In der Premier League hat das Geldkonto des HSV sehr gefüllt, nochmal mit 25 Millionen. Nein, also
ich kann mir das wirklich vorstellen.
Also man muss sich mal den Spieler angucken. Der ist 22 Jahre alt, super robust, hat alle Fähigkeiten, hat die Bundesliga, glaube ich, noch nicht ganz verstanden.
Klassischer Rohdiamant so, ne?
Genau. Und muss man auch sagen, im Verhältnis sein Marktwert zu allen anderen Spielern, hat jetzt schon 1 Million verloren, von 8 auf 7 Millionen. Aber einer, wo es sich lohnt, ihn zu schleifen und zu fördern.
Genau wie bei Gideon Jung, der hat eine 3,3 im Schnitt, leicht verbessert. Das liegt aber vor allem daran, dass er von Bones und keine 4 gekriegt hat. Gato gibt eine 3. Ich gebe ihm sogar eine 2. Das ist die größte Diskrepanz auch. Ich persönlich habe ihn als einen der stärksten, als aus meiner Sicht sogar zweitstärksten Spieler über die gesamte Hinrunde beim HSV gesehen. Gebe zu, es gab diese eine rote Karte, aber sonst auch selten schwaches Spiel und wenig blinde Aktionen für mich. Also ganz stark.
Ich bin auch ein junger Fan, muss ich sagen. Der spielt so unauffällig gut, gutes, ruhiges Stellungsspiel, verteilt die Bälle gut, sehr, sehr unaufgeregt.
Ja.
Hat so ein bisschen das Heft dann auch irgendwie in der Hand und hat jetzt in der Hinrunde, deswegen gab es von mir auch keine bessere Note als eine 3, schon den ein oder anderen Patz halt immer gehabt und der dann auch teilweise zu Gegentoren geführt hat. Und
stimmt auch, er verursacht den Elfmeter. Jetzt im Nachhinein müsste ich mich vielleicht sogar ein bisschen nach oben korrigieren. Er verursacht den Elfmeter und die rote Karte gegen Coman, glaube ich, gegen Bayern war es.
Ja, also aber Rückrunde wird er the man.
Ganz kurze Frage an euch. Ist er für euch eher ein Innenverteidiger oder ein 6? Und hat er für euch nicht auch das Potenzial, irgendwann mal Kapitän des Hamburger SV zu werden? Weil in meinen Augen, Hamburger Jung identifiziert sich schon lange dabei. Junger Spieler, kennt die Stadt, super, super sympathischer Typ.
Ja. Was meint ihr? Guter Punkt. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen und ich könnte mir gut an der Seite von Papadopoulos in der Innenverteidigung vorstellen und Ekdal und Wallacey dann im defensiven Mittelfeld. Nur dann müssen leider alle topfit sein.
Ja. Also ich sehe ihn auch als zukünftigen Kapitän, ne?
Ja, Kapitän auf jeden Fall, ist schon mal Deutscher, kann gerade einen Satz gerade ausreden und spielt irgendwie so im Zentrum und ist auch ein absoluter Leistungsträger. Also von daher bringt er schon mal so ein paar Grundvoraussetzungen mit. Ich sehe ihn als defensive Mittelfeldspieler.
Hat verlängert gerade.
Ja, also warum nicht, ja.
Ich habe gerade auf Sky, kennt ihr Projekt Profi, diese Dokumentation? Ja. Habe ich mir reingezogen, da unter anderem wird der Sinan Kurt begleitet und eben auch Jonathan Tah. Das ist schon echt Wahnsinn. Ich finde, so gibt's schon gewisse Ähnlichkeiten, auch wie die reden und wie sie spielen. Körperlich ist Jung sicherlich ein bisschen schmächtiger, aber vielleicht ist Jung tatsächlich der Tah, der dann auch beim HSV bleibt und sich hier zum Nationalspieler entwickeln kann. Alvin Ekdal ist der nächste. 2,5 kriegt er im Schnitt von uns. Von mir natürlich die Bestnote eine 2, aber auch von euch gut bewertet worden. Kai gibt eine 2,5, Gato eine 3 und Bones auch eine 2,5. Klar, das große Manko ist die Verletzungsanfälligkeit.
Ja, ich finde, er ist schon ein absoluter Leistungsträger, wenn er auf dem Platz ist. Es nervt halt einfach, wenn er so oft verletzt ist und finde ich auch tatsächlich ein bisschen negativ, weil man kann sich dann auch nicht richtig einspielen und du musst dich auch teilweise auch mit deinem Partner auf der Doppel-6 irgendwie einspielen und mit den Innenverteidigern und so weiter und so fort und er fügt sich zwar immer schnell gut ein, aber das muss besser werden, aber wenn er auf dem Platz ist, ist es relativ unbestritten, dass er gut ist.
Ich persönlich habe mich geärgert, auch als Schweden sich gegen Italien durchgesetzt hat, weil das wieder bedeutet, Vorbereitung mit Schweden, WM, kurze Erholungspause im Sommer für ihn und das wird leider wieder in einem sehr fragilen Körperenden. Das ist nervig. Schade, dass Schweden so erfolgreich war. Alvin Ekdal, Kai, nochmal ein Wort zu ihm. Warum sehen wir ihn alle recht stark?
Ja, weil heute Neujahr ist und wie meine Silvesterrakete gestern, wenn er zündet, dann schießt, dann geht er ab, aber er muss halt zünden und auf dem Spielfeld stehen. Unbestritten seine Qualitäten auf dem Platz.
Und da gehört er auch wirklich zu den besten Spielern der Maas vorne,
die ich das Spiel am meisten verstanden haben. Ich habe das Gefühl, er kann eine Mannschaft sogar führen und versteht auch das System, könnte eine verlängerte Hand vom Trainer sein, also wirkt sehr intelligent auch.
Hoffentlich stabilisiert er sich jetzt in der Vorbereitung, auch körperlich vor allem, das wäre ja das Wichtigste und wir haben möglichst viel von ihm. Und damit kommen wir dann auch zu den Verteidigern.
Oha.
Gibt's auch sehr interessante Personalien, da gehen wir mal von oben nach unten. Alle ganz vernünftige Noten gehabt in der Verteidigung.
Ganz interessant, ja.
Die schlechteste Note ist eine 3,8 und das ist Mergi Mavrai.
Finde ich okay, gerechtfertigt, hat stabil gespielt, hat Licht und Schatten gehabt, aber zu dem kann ich irgendwie nicht viel sagen. Also macht seine
macht
Aufgabe,
seinen Job.
Macht seinen Job und
sehe auch so.
Ist jetzt nach oben hin begrenzt, nach unten hin aber zum Glück auch und ja.
In der Mannschaft ein sehr hohes Standing wohl und also auch intellektuell gut dabei, obwohl er manchmal komische Sachen postet. So, ja, sorry, also seine, er sagt ja selbst, dass er so ein Missionar des Islam ist und so, das weiß ich, finde ich immer so mittelmäßig, aber bewerten wir ja nicht. Kai, du hast ihm eine 5 gegeben.
Ja, das Niveau in der Verteidigung ist, wie gesagt, sehr hoch. Er ist für mich der Einzige, der mir wirklich negativ aufgefallen ist in der Verteidigung. Ich finde, es waren immer wieder bei Flanken, sind ihm die Bälle durchgerutscht. Die wurden nicht immer mit Gegentoren bestraft, woran ich mich noch erinnere. Ich glaube einfach, dass man, da habe ich so ein bisschen das Gesamtbild gesehen, dass die Hinrunde leider ja nicht ganz so optimal lief und dementsprechend hatte er da für mich auch einen Anteil dran, als einer der Hauptbeteiligten, ganz im Gegensatz zu seinem kongenialen Partner Papadopoulos.
So, auf den kommen wir später,
Zu sprechen, genau.
Ja.
Für mich einer der Stellschrauben, an dem man drehen muss, um in der Rückrunde erfolgreicher zu sein, an Mavrai.
Wenn du sagst es immer so diplomatisch, wenn das Mikro an ist, aber was du meinst, ist dann ja die Stellschraube rausdrehen und Van Drongelen reindrehen, ne?
Genau, von dem ich sehr viel halte, den ich super finde, junger Spieler, muss jetzt aufpassen, dass man nicht zu überdreht mit den jungen Spielern, aber wenn er drin war, hat er immer Gas gegeben. Mavrai ist für mich so ein Spieler, an dem hältst du halt auch gerne fest, weil er 31 Jahre, Bundesliga-Erfahrung.
Clever. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube schon, dass der ganz gute Anweisungen gibt.
Ja, das, ja.
Was er gibt. Also ich habe auch, wenn dieser Mann spielt, immer das Gefühl, er strahlt auch so eine gewisse Ruhe und Sachlichkeit aus. Oder auch mal ein bisschen so, wenn es halt ein bisschen hektisch wird, die Hektik einfach mal raus und so, Jungs, das beruhigt mal wieder einen kühlen Kopf bewahren. So, wie Gato sagt, er ist nach vorne schon ein bisschen begrenzt, hat seinen Job gemacht, aber er hat dann auch wieder, wie schon zu Beginn der Saison gegen Osnabrück, absolute Totalböcke gerissen. Wo ich dann schon fragst, naja, es kann keine dauerhafte Lösung sein für die nächsten 3-4 Jahre, aber nochmal so ein alter Mann, der einfach
31,
mal
mein Gott.
Der aber erstmal die jungen Leute nochmal anführt und, sag ich mal, eine alteingesessene Kante, ne, in der Innenverteidigung und sowas ist im Abschiedskampf immer Gold wert in manchen Spielen.
Rick van Drongelen kriegt eine 3,1, nicht zu vergessen, die ersten beiden Spiele mit ihm als, was hat er nochmal, Außenverteidiger, linken Außenverteidiger.
Linker Verteidiger, ja.
Gewinnen wir beide und da hat er einen positiven Eindruck hinterlassen und dann, ja, das kann man nicht so richtig beurteilen, scheint er im Training einfach nicht überzeugt zu haben.
Ja, dann stand halt die Außenverteidigung halt irgendwie so, ne? Und dann ist es schwierig reinzukommen. Ich hätte ihn mal vorher eventuell reingeworfen, aber du kannst jetzt so ein Diekmeier und Santos kannst du, also nee. Haben gut gespielt, okay, gut gespielt so und warum willst du sie rausnehmen?
Santos, sogar jetzt fand ich die zweite Hinrundenhälfte richtig stark, ne?
Ja, also
für was mich, kann da passiert sein?
Für mich eine Riesenüberraschung, muss ich sagen.
Was kann da passiert sein, Jungs? Also wir haben ja schon mal gehört, auch aus verschiedenen Quellen, dass der intellektuell auch weit vorne sein soll. Ne, spricht schon, ja, spricht ja schon Deutsch als Brasilianer, in der WhatsApp-Gruppe geil. Aktiv und so, hat sich da richtig geil eingeführt. Das sind dann vielleicht auch Gründe, warum das so gut läuft.
Also noch ein Wort ganz kurz zu Van Drongelen, er war ja auch 5 Spiele verletzt nach dem zweiten Spieltag, also wo er dann auch einen Teil der Hinrunde verpasst hat und zu Santos, das war ja wirklich wie Kai aus der Kiste, er ist ja wirklich die ersten Spiele, als er wieder gespielt hat, so mehr oder weniger vor sich hingedümpelt links außen, hat immer so seine 40% Zweikämpfe gewonnen und auf einmal hat es Klick gemacht und er räumt da hinten links alles weg und ich kann es wirklich nicht erklären, was da in ihm vorgegangen ist. Also, wie gesagt, keine Erklärung für die Explosion von Santos.
Er war ja schon weg.
Ja, ich würde sagen, bei Santos, macht es, glaube ich, echt viel aus, er ist Brasilianer, ist im Winter gekommen, man muss sich auch erstmal ein bisschen einleben. Und das muss es ja irgendwie gewesen sein. Also ich meine, fremde Sprache, fremdes Land, und am Anfang bist du ja nicht so sofort super dabei, aber dass er so in Anführungsstrichen explodiert, ne, für seine Verhältnisse, schon super.
Aber geil, dass wir ihn haben auf links außen, und auch geil, dass wir diesen Mann haben, und er hat ja alle Spiele gemacht, auch wenn überhaupt er nicht gespielt hat, dann wegen einer Gelbsperre. Kyriakos Papadopoulos kriegt von keine 2, von Gato eine 2,5, von Bones eine 2 und von mir sogar die einzige 1,5 kriegt er von mir, weil er einfach echt überzeugend war. Also am Ende, ich glaube, die 2 im Schnitt ist gerechtfertigt und er ist zu Recht der notenbeste Spieler des HSV.
Finde ich, hat eine Bomben-Hinrunde gespielt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt eine 2,5 gegeben habe, aber hat echt, eigentlich gibt's da kaum was Negatives.
Es war vielleicht der Fehlpass jetzt im letzten Spiel gegen Gladbach noch. Der hat
Es mag sein. Ja. Es ist einfach der Tabellenplatz 17, wo ich dachte, ich gebe es ja einfach nicht besser.
Also eigentlich muss ich auch eine 2 geben. Also auch nur wegen Tabellenplatz 17 habe ich da noch eine 2,5 gegeben.
Es ist das dürfen wir ja bei allem nicht vergessen, wenn wir jetzt hier über Zweien reden und Durchschnittsnote 3. Es ist alles mit HSV-Brille. Wenn wir jetzt hier die Kickernoten uns angucken würden, was ich auch schon gemacht habe, dann wäre kaum jemand besser als eine 3,5. Mhm. Und das ja auch völlig zu Recht. Tabellenplatz 17 lügt ja nicht. Und da sind wir auch bei Matenia, dem statistisch gesehen schlechtesten Torwart der Bundesliga. Wie kann man der schlechteste Torwart sein? Also wonach wird das bewertet bei uns?
Das sind wirklich dann die Bälle, die wirklich auf sein Tor kommen, sprich die nicht von Abwehrspieler oder sonst was irgendwie geblockt werden, die auch nicht rüber oder vorbeigehen, die wirklich auf das Tor von Matenia kommen, und dann wird gemessen, wie viele von diesen Bällen er abgewehrt hat oder die er einfach mal durch hat gehen lassen.
Und wie viele sind das?
Und das ist mit 60,3% hat er die wenigsten Bälle aller Bundesliga-Torhüter abgewehrt. Der Erstplatzierte ist der Bremer Torwart, der liegt bei 72% und ein paar zerbrochenen, aber damit auf jeden Fall auch Schlusslicht, und ich glaube, wir haben ja alle noch
ein
paar
Böcke. Das ist so ein bisschen der Fluch des Torwarts natürlich, dass wenn du dann so wenig Bälle hältst, dass das auch immer direkt in Punkte umgerechnet werden kann, und wir alle, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl haben, mit einem, ich sag jetzt mal, Adler hättest du natürlich jetzt 6 Punkte mehr, hättest du 23, und keiner würde über irgendeine Krise reden.
Ja. Und ich glaube, wir haben auch, also es gab ja wirklich genug eindeutige Böcke in der Hinrunde, also 4 große, die auch wirklich effektiv Punkte gekostet haben nach dem Spiel, wo man immer sagt, er muss sich erst mit der neuen Nummer 1 zurechtfinden, aber ich glaube, es wird auch jetzt mal an der Zeit, wo man wirklich mal drüber nachdenken soll, das geht hier um den Erstligaerhalt dieses Vereins, ob man nicht auch mal der Nummer 2 eine Chance geben sollte.
Ja, du hast einen Rohdiamanten in der Hinterhand mit Julian Pollersbeck, also einen, der wirklich mehr als bereit ist, glaube ich, der zeigen kann, was er drauf hat, der hoch von allen Clubs geschätzt wird und hochtalentiert ist. Und Matenia, du hast viel mit ihm probiert. Ist ja nicht so, dass er bei einem Verein war, der kaum was auf Tor bekommen hat und sich nicht auszeichnen konnte. Er hatte einen Trainer, der ihn permanent den Rücken gestärkt hat. Dementsprechend bin ich sehr gespannt da auf diese Position in der Rückrunde.
Wäre man beleidigt als Matenia, glaubt ihr? Also glaubt ihr, der wäre jetzt so derbe angefasst, wenn jetzt Pollersbeck auf einmal eine Chance kriegt? Oder glaubt ihr, man ist als Spieler auch so, dass man sagt so, oh, ich muss ehrlich zugeben, vielleicht hat er jetzt auch einfach mal 3 Spiele verdient, und wenn es dann besser ist, dann ist er jetzt erstmal drin.
Ja, ich glaube schon, du reflektierst dich auch selber und kriegst, glaube ich, auch das Echo der Medien dann irgendwie so ein Stück weit mit.
Ich glaube auch Matenia gerade, ne? Das ist ja auch jetzt kein stumpfer Typ, sondern der macht sich auch viele Gedanken.
Und dann ist es auch, wie Kaio schon sagt, so man kann jetzt nicht dem HSV nicht böse sein, man hatte die Chance, man wurde auch total überproportional auch gestärkt in der Hinrunde, hat jetzt nicht genutzt, und jetzt werden die Karten halt wieder neu gemischt, und dann wäre es nur fair, wenn so ein Pollersbeck dann halt auch irgendwie dann mal ins Tor kommt. Deswegen ist ja, glaube ich, nicht böse. Kann er nicht böse sein.
War ja auch kein gestandener Erstligatorwart, ne? Also war jetzt seine ersten Erfahrungen in der Bundesliga, die er da sammeln konnte, und dementsprechend toll, dass der HSV da überhaupt auf ihn gesetzt hat.
Ja, wollen wir jetzt nicht so ein Abgesang schon starten, aber ne, das klingt jetzt so. Der ist 25 Jahre alt, hat jetzt ein wirklich schwaches halbes Jahr gespielt, aber ich finde, eine Chance hat Pollersbeck auch verdient, und dann schauen wir mal, was dann passiert. Abschließend noch eine Runde Bleigießen, Jungs. Ja. Also, Kai, du fängst jetzt einfach mal an. Hau mal deinen Klumpen da rein.
Ja.
Bist du bereit?
Ja. So. Boah. Geil. Wonach sieht das aus? Das sieht aus wie so eine Insel, England und dann
oh ja.
Da sehe ich so eine Brücke, die geschlagen wird mit
oh, warte, warte. Geldregen es, zum HSV. Es ist etwa Zeit für Kais wilde These.
Was erkenne ich hier? Nein. Ich glaube, wilde These, Jens Todt wurde bei Leeds gesichtet und er holt die Lebensversicherung vorzeitig zurück und Pierre-Michel Lasogga wird uns vor dem Abstieg bewahren und in der Rückrunde wieder auf Torejagd für den HSV gehen. Die gute alte Lebensversicherung.
Glaubst du das wirklich? Also glaubst du, es ist möglich,
dass es ist schon eine wilde These, ja, ja. Aber
Bevor das passiert, würde ich Marcelo Diaz wieder verpflichten.
Das wäre geil.
Damit er dann in den letzten Spielen nochmal richtig was auftritt.
Das sind Gedankengänge, die gefallen mir. Hier wird alles ausgespielt, alles probiert, damit der HSV drin bleibt in der Liga.
Kommen wir lieber zum Bleigießen von Bones. Bist du bereit für deine Kugel?
Können wir machen. Boah. Also ganz unten, das sieht einfach aus wie so ein Geschwür. Könnte Bremen sein. Und dann ist es.
Ja, das ist
und dann
es.
So da rein.
Auswärtssieg in Bremen.
Da reingehackt, so ein Dolch, so eine Spitzhacke mit aber einer HSV-Raute drin.
Also. Eine Spitze hier oben, das könnte der das Torjubel, der Einfinger, der Zeigefinger Torjubel von.
Gibt's einen?
Das erste Tor von Dennis Diekmeier.
Gegen Bremen.
Der Bremen den Gnadenstoß versetzt und ihn damit in die zweite Liga schießt.
Sensationell. Gatto, du bist dran. Oh,
sehr gut. Ja, ich muss nur.
Was ist das für dich?
Das sieht aus wie so ein Fisch oder Delfin. Würde es bedeuten, dass wahrscheinlich Großkreuz zum HSV kommen würde. Schmeiß doch eine wilde These.
Wer übrigens definitiv kommt, ist, und das ist eine sehr interessante Personalie, der ehemalige Chef-Scout oder der jetzige Chef-Scout von Leipzig, Johannes Spors. Vorher Chef-Scout bei Hoffenheim gewesen, also ein ganz renommierter Mann. Und Bernhard Peters wird da sicherlich auch den ein oder anderen Faden gezogen haben, oder? Kai, hast du irgendwas in der Loge gehört, irgendwas flüstern hören?
Nee, nichts, aber Bernhard soll ja nochmal hier demnächst vorbeikommen. Da freuen wir uns schon, dann kann er vielleicht mal mehr davon erzählen.
Jungs, Abschlussrunde, das sind die obligatorischen Neujahrsvorsätze. Ein Neujahrsvorsatz für den HSV. Kai, du fängst an.
Freude am Spiel, Torchancen und Punkte.
In der ersten Bundesliga bleiben mit einem Tor von Dennis Diekmeier.
Mit 2 Siegen starten.
Und ich wünsche mir einen Torschützen, der zweistellig trifft in dieser Saison. Das wäre derbe wichtig, dass wir so einen kleinen Scorer hätten. Und auf dass das alles wahr wird, dann kann auch nichts schief gehen. Ich habe heute im Interview gehört, man braucht wahrscheinlich wirklich dieses Mal die magischen 40 Punkte, um in der Liga zu bleiben. Mhm. Das ist eine sehr gute Rückrunde, die dann gespielt werden muss, aber die dann auch gespielt wird. Nur der HSV, haut rein.
Ciao. Ciao.